Aufgabe 2. Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 2 Minuten Zeit. Situation. Sie hören jetzt eine Radiosendung. Der Text ist in 3 Abschnitte gegliedert. Lesen Sie die folgenden Aussagen und kreuzen Sie jeweils die richtige Lösung A, B oder C an. Sie hören den Text einmal. Abschnitt 1.
Seit ich ein Kind habe,
glauben Leute, dass man mir vertrauen kann.
Seit ich ein Kind habe,
schrei ich regelmäßig Autofahrer an.
Seit ich ein Kind habe,
hab ich immer einen Haufen Obst im Haus.
Seit ich ein Kind habe,
kenn ich mich im Ikea aus.
Seit ich ein Kind habe,
hat mein Badewasser 37 Grad.
Auf die weibliche Erwerbstätigkeit und Emanzipation folgte die Frage nach einer neuen Verteilung der familiären Pflichten. Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Die jeweilige Kultur und Politik treffen auf Pragmatismus und Zeitgeist. Doch in allen Industrieländern verändern sich die Rollenmuster der Geschlechter.
Das kommt bestimmt darauf an, in welchen Ländern sie sich da bewegen und auch in welchen kulturellen Milieus. Ich kann es jetzt für Österreich nicht genau sagen, aber für Deutschland würde ich schon sagen, dass die ersten Ideen da wirklich irgendwie so im Zuge der 68er entwickelt worden sind.
Die Sozialwissenschaftlerin Sabine Beckmann erforscht an der Universität Bremen die Wechselwirkungen von Geschlecht, Beruf und Familie. Starke Veränderungen prägten in den letzten 50 Jahren die Industrieländer. Das Wirtschaftswunder steigerte den Wohlstand, die neue Konsumgesellschaft stellte zunehmend die alten Strukturen in Frage. Diese Spannung äußerte sich in den Protestbewegungen der 1960er Jahre. Wohlfahrtsstaat und Familienpolitik mussten darauf reagieren und taten es auch. Abgeschlossen sind diese Prozesse noch lange nicht. Traditionelle Vorstellungen wirken in der Gesellschaft weiter. Sie fließen auch in die Gesetzgebung ein.
In Deutschland und auch in Österreich war ja wirklich ganz lange das Modell, dass der Mann erwerbstätig ist und die Frau die Hausarbeit leistet, also dieses Hausfrau-Modell, was dann in Deutschland ja auch durch vielerlei weitere politische Programme wie Ehegattensplitting, den Familienlohn und so weiter unterstützt worden und gefördert worden ist, vorherrschend. Und als es dann eben zu einer Emanzipation von Frauen kam und dann eben auch einer zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen und dass dann irgendwann auch solche sozialen Prozesse dann in der Politik angekommen sind und man gesagt hat, okay, wir müssen Frauenerwerbstätigkeit auch fördern, dann blieb es auch wirklich dabei, dass man sich dann nur damit beschäftigt hat, Frauenerwerbstätigkeit zu fördern, zu überlegen, wie kann man Familie und Beruf vereinbar machen, aber wie dann die Familienarbeit, die Sorge für Kinder oder für Ältere, für Pflegebedürftige in den Familien organisiert wird. Damit hat sich die Politik nicht beschäftigt. Das ist der Familie überlassen worden und somit dann letztlich natürlich auch implizit den Frauen weiter zugeordnet worden.
In ihren Untersuchungen verglich Sabine Beckmann die Entwicklung der Systeme von Deutschland, Frankreich und Schweden.
Schweden war doch das erste Land, was auch politisch wirklich diskutiert hat: Moment, wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann kann das nicht nur bedeuten, dass wir die Erwerbstätigkeit von Frauen fördern, sondern dann müssen wir auch dafür sorgen, dass, wenn Frauen mehr erwerbstätig sind, Männer zugleich mehr Familienarbeit machen. Und da können wir Familien nicht allein lassen, sondern müssen uns überlegen, wie wir da dann auch entsprechende Rahmenbedingungen für schaffen, politische Rahmenbedingungen, die da Anreize schaffen und auch begünstigen. Und da war Schweden eben schon lange Vorreiter. Und in den anderen Ländern ist das natürlich in gewissen gesellschaftlichen Bereichen, in der feministischen Wissenschaft oder auch in der Frauenbewegung, natürlich schon klar gewesen, dass Gleichberechtigung, Verteilung von Arbeit nicht nur bedeutet Verteilung von Erwerbsarbeit, sondern eben auch Verteilung von Familienarbeit. Und das ist schon früh diskutiert und eingefordert worden, Modelle dafür entwickelt worden. Aber sozialpolitisch und auch im breiten gesellschaftlichen Diskurs ist das lange Zeit nicht angekommen.
Abschnitt 2.
Gesellschaftliche Verhältnisse zeigen sich oft sehr resistent gegen Veränderungen, ungeachtet der tatsächlichen Umstände.
In Frankreich war es eben lange so, dass beide Frauen und Männer erwerbstätig sind, und zwar auch Frauen in Vollzeit. Das war auch von den gesamten sozialpolitischen Rahmenbedingungen her so, dass das einfach auch gar nicht anders gedacht und möglich war.
Auf welche politischen Maßnahmen setzt man zur Steuerung? Welche Ziele verfolgt die Politik? Wie wirken sich Kultur und Gesellschaft aus?
In Frankreich, da war eben maßgeblich die Erwerbstätigkeit von Frauen, wenn sie Kinder hatten, wurde dann eben durch ganz umfassende Kinderbetreuungsmöglichkeiten begleitet. Da muss man auch in Frankreich natürlich sagen, da gibt es regionale Unterschiede. In den Städten sieht es weitaus besser aus als in ländlichen Bereichen, aber zumindest irgendwie ab dem dritten Lebensjahr ist da einfach ein breites Betreuungsangebot da.
Lange Zeit nicht vorgesehen im französischen Modell waren mehr Lohn für den Familienvater oder eine Reduktion der Arbeitszeit zur Kinderbetreuung, erklärt Sabine Beckmann. Bis 1994 gab es Geld für eine Erwerbsunterbrechung oder Erwerbsreduktion erst ab dem dritten Kind. Dies sollte kinderreiche Familien fördern. Nach wie vor zielt die französische Familienpolitik auf eine hohe Geburtenrate ab. Und tatsächlich ist diese höher als der EU-Schnitt, wozu auch das breite Angebot an öffentlicher Kinderbetreuung in Frankreich beiträgt. Der Staat motiviert also die Frauen dabei, in jeder Hinsicht produktiv zu sein und unterstützt sie dabei, könnte man meinen.
Der Clou an dieser gesamten Geschichte ist eben, dass in Frankreich zwar diese Selbstverständlichkeit der Erwerbstätigkeit von Frauen da war, aber wenn man geschlechterkulturelle Studien sich anschaut und aber auch wenn man die Sozialpolitik analysiert, dass die Idee, wer denn den Rest der Sorgearbeit leistet, also außerhalb der Betreuungszeiten der Kinder, da gibt es ja noch Versorgung, Essen, Kochen, wenn Kinder krank sind, Wäsche waschen etc., das war einfach immer den Frauen zugeordnet. Also eine Idee, dass Väter aktive Väter sind, gab es da wirklich sehr lange gar nicht. Diese sozialpolitischen Rahmenbedingungen waren nur dazu da, um Frauen die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Aber das waren keine Maßnahmen, um eine partnerschaftliche Arbeitsteilung zu bewirken.
Es überrascht daher nicht, dass Väterkarenz kein Thema ist.
Frankreich hatte eben auch sehr lange wirklich ein relativ traditionelles Männerbild, also auch in der Gesellschaft. Und das bricht, glaube ich, in den letzten Jahren ein klein bisschen auf. Aber das sind wirklich so winzige Schritte, dass ich gar nicht sagen kann, irgendwie, ob man die wirklich zur Kenntnis nimmt.
Dass die Gesellschaft von sich aus zu einer gerechten Verteilung der familiären Sorgearbeit findet, ist keine Selbstverständlichkeit. Das Beispiel Frankreich zeigt vielmehr, dass eingespielte Rollenmuster gezielt hinterfragt werden müssen, wenn sie sich ändern sollen. Die klassischen Rollenmuster zu hinterfragen, fällt auch aus pragmatischen Gründen schwer. Familie und Leistungsgesellschaft stehen nach wie vor im Widerspruch. Deutsche Studien zeigen eine starke Diskrepanz zwischen den Wünschen, die Paare äußern, und der Realität. Oft sprechen beide Partner davon, dass sich der Vater um die Kinder kümmern und in Karenz gehen will. Sobald sich Widerstände zeigen, der Arbeitgeber spielt nicht mit, die finanzielle Situation scheint fraglich, wird dieser Anspruch fallen gelassen. Der Vater nimmt bestenfalls einen kurzen Urlaub und die Frau bleibt allein beim Kind. Zwar ist seit den 1970er Jahren die Rede vom neuen Mann, doch wer tatsächlich auf Karriere und Status verzichtet, sieht sich oft in Frage gestellt.
Abschnitt 3.
Heinz Feldmann arbeitet als Männercoach. Er unterstützt Männer dabei, ihre Probleme im Zusammenhang ihres Rollenverhaltens zu sehen und zu lösen. Viele seiner Klienten streben nach aktiver Vaterschaft und Väterkarenz. Sie müssen diese Wünsche aber mit den Ansprüchen von Partnerschaft, Freundschaft und Beruf ausbalancieren.
Die mehreren, die ich erlebe, sind die, die zerrissen sind zwischen dieser Anforderung im Job, trotzdem mehr oder weniger die volle Last mitzutragen und das dann irgendwie auch noch mitzuschaukeln. Und da haben aus meiner Sicht die Männer halt jetzt auch das Dilemma, das die Frauen immer schon hatten, nämlich das beides schaukeln zu müssen. Einerseits, andererseits ist es oft so, dass aber auch innerhalb der Partnerschaft trotzdem noch die Erwartung ist, dass der Mann den Großteil des Geldes nach Hause bringt. Ja, und dann spießt es sich natürlich. Also wenn man sagt, okay, ich kann dafür auch weniger verdienen und bringe mich aktiver in die Erziehung ein und lebe meine Vaterschaft aktiver, dann wird es oft schwierig, weil dann das Haushaltsbudget zu knapp wird.
Die neue Definition der Rollenmodelle betrifft nicht nur die Männer. Die Hausfrau und Mutter, die mit ihren Ansprüchen den Versorger antreibt, ist ebenso in Frage gestellt wie der Vater als zentrale, allerdings meist abwesende Autorität. Aufrecht bleiben diese Muster dagegen durch mangelnde Betreuungsangebote, vor allem im ländlichen Raum.
Es ist natürlich so, wenn die Männer über mehr Gestaltungsmacht verfügen, weil sie tendenziell mehr Geld für ihre Arbeit bekommen, was ja angeblich in vielen Bereichen noch so ist. Und wenn dem so ist, dass die Männer mehr verdienen, dann haben sie natürlich das bessere Argument in der Beziehung zu sagen, na, pass auf, wenn ich arbeiten gehe, dann können wir unseren größeren Lebensstandard leisten und du verdienst halt zu. Das ist so dieses klassische Modell und dafür bist du mehrheitlich für die Kinder verantwortlich. Und da gibt es dann eine riesen Bandbreite. Man kann das ja auch gestalten, dass mehrheitlich nicht bedeutet, dass die ganze Arbeit bei einem der beiden, in dem Fall bei der Frau, liegt, sondern dass man sich das aufteilt.
Denkt man die Ausführungen von Männercoach Heinz Feldmann weiter, könnte man den Haushalt als gemeinsame Pflicht der Partner betrachten. Das hieße, wer mehr arbeitet und mehr verdient, hat zwar weniger Zeit mitzuhelfen, könnte aber eine Haushaltshilfe finanzieren. Fakt ist, dass sich Arbeitsrealität und Gesellschaft verändert haben. Die heutigen Eltern sind gefordert, auf Basis der neuen Voraussetzungen neue Modelle zu entwickeln.
Also die Väterkarenz kann man aus meiner Sicht ganz gut damit argumentieren, dass in diesen ganz frühen Jahren, wenn die Kinder ganz klein sind, du eine intensive Beziehung aufbauen kannst durch Präsenz und durch Interaktion, eben auch für die Kinder auch physisch da sein. Und dieses Liebesband, das da entwickelt wird, das hält dein ganzes Leben. Also ganz plump gesagt, wenn du dir Zeit nimmst für deine Kinder, wenn die noch Kleinkinder und Babys sind und da ein Liebesband durch auch viel körperlichen Kontakt und durch viel Interaktion gewoben wird, dann hält es dann auch in der mühsamen Zeit, wenn sie pubertieren. Also das würde ich schon als Argument für die Väterkarenz ins Treffen führen. Ja.
In den ersten beiden Lebensjahren entwickelt sich das kleine Kind ständig und unmerklich. Alles braucht dabei seine Zeit. Nichts lässt sich beschleunigen. Dies führt zu Umdenken und Abkehr vom Leistungsprinzip der modernen Arbeitswelt. Vieles, was der gestresste Mensch als Ausgleich sucht, könnte er oder sie in der Kinderbetreuung finden. Was nicht bedeutet, dass Kinderbetreuung frei von Stressmomenten ist. Gerade von der Erfahrung dieser Situationen kann man im Beruf profitieren. Insofern wäre ein Führungsjob sogar ein Grund, in Karenz zu gehen, meinen sowohl Männercoach Feldmann wie Karenzvater Robert.
In Führungsetagen von Konzernen und größeren Firmen, so diese 40- bis 50-jährigen Führungskräfte, da hast du eindeutig gemerkt, die quasi Single waren und keine Kinder haben, die haben latent, also ich will jetzt keine Klischees verbreiten, aber es war wirklich auffällig, dass die weniger stressresistent waren, weil sie sich wegen irgendwelcher Probleme unglaublich echauffieren konnten und schlaflose Nächte hatten wegen irgendwelcher eigentlich Lappalien. Und Leute, die quasi Kinder aufgezogen haben, die haben tendenziell größere Stressresistenz, weil sie einfach dieses Multitasking und das Umgehen mit Unvorhergesehenem und Kinder liefern am Tag 50 Mal was Unvorhergesehenes, ja, das nicht planbar ist und das in keiner Management-Schule auch gelernt werden kann.
Dieses schnell umschalten können, sich auf andere Menschen einstellen können, deren Bedürfnisse zu erkennen und da versuchen, nach Möglichkeit, also diese zu befriedigen, ist sicher für einen Führungsjob unablässlich.
Also das wäre auch ein Argument für die Unternehmen, tatsächlich nicht nur in die CSR-Broschüren hineinschreiben, familienfreundlich, bla bla, sondern es tatsächlich auch zu unterstützen.